Lasst euch wieder mit hineinnehmen in die Welt des Himmelreichs. Das Himmelreich ist ein Machtbereich. Ein Machtbereich des Höchsten. Und wenn es um Prinzipien dieses Machtbereiches geht, dann sind das Prinzipien, die nicht irgendwo fern der Welt sind, sondern die eigentlich dieser Welt zugrunde liegen. Die Prinzipien, die wir im normalen Leben kennengelernt haben, also da gibt es ja so einige Sprichwörter, die das gut wiedergeben, die sehr deutlich machen, man muss stark sein, man muss sich durchkämpfen, man muss hin und wieder auch mal angeben, man muss mehr scheinen, das Sein ist nicht so schlimm, das ist nicht so entscheidend. Diese Prinzipien haben wir ja so verinnerlicht, dass wir gar nicht merken, wie, auf welchen schwachen Füßen diese Prinzipien stehen. Und so lädt uns Jesus Christus ein, einfach zuzuhören, auf welchen Prinzipien der Machtbereich des Ewigen und des Höchsten steht. Und wenn wir diese Prinzipien für unser Leben annehmen und ernst nehmen, werden wir unser Lebenshaus auf sicherem Fundament bauen. Und so hat Jesus selbst zuerst dieses, was er von seinem Vater im Himmel empfangen hat, weitergegeben in Lehre und in Taten. Er hat wir lesen es in Matthäus 6, in der Bergpredigt, den Leuten eingeschärft, worum es im Reich Gottes geht. Und dass dieses Reich Gottes hier zu uns kommen will, ganz nahe ist und wir im Prinzip wie auf einen ausgebreiteten Teppich nur noch einen Fuß treten müssen, um in diesen Machtbereich des Höchsten zu gelangen. Und Jesus hat gepredigt, nicht nur gepredigt, sondern er hat auch getan. Er hat Menschen, bei denen gerade auch in Vermischung dieser ganzen vielfältigen Prinzipien des Lebens irgendwas richtig schief gegangen ist, irgendwas krachen gegangen ist, sei es in der Seele, sei es körperlich, sei es irgendwas, hat er gesehen und wieder aufgerichtet. Er hat es gerade gerückt. Er hat Umkehr ermöglicht. Und das finde ich so irre, auch für unsere heutige Zeit, dass all das, was in uns verschlungen und verwoben und verworren ist, dass es wieder gerade gerückt werden kann. Dass es also eine Hoffnung gibt, hier aus diesem scheinbaren Teufelskreis rauszukommen. Und das spreche ich nicht nur zu irgendjemand, sondern spreche ich in mein Herz, spreche ich in euer Herz hinein. Denn wie viele Dinge gibt es, die in uns verworren sind und die wieder gerade gerückt werden wollen? Dazu muss man sich nicht schämen. Das ist einfach normal, dass Menschen, die in dieser Welt aufwachsen, dass sie Verworrenes einsaugen und denken, das ist das Normalste, was es gibt. Und nun kommt der Menschensohn, so bezeichnet sich Jesus gerne, nun kommt der Menschensohn und entwirrt und stellt wieder gerade und stellt die Würde des Menschen wieder her. Und dazu lassen wir uns herzlich einladen. Wir lesen im Matthäusevangelium Kapitel 10, der Vers 7. Und er sagt seinen Schülern, er selbst hat gemerkt, alleine kämpft man gegen Windmühlen. Aber wenn dieses, was Reich Gottes beinhaltet, weitergegeben werden kann, auch durch Menschen, die es selbst aufgenommen haben, dann mag es gelingen, dass es wie eine Kettenreaktion durchs Land geht und eine Erweckung aufbricht. Und so sendet Jesus diese Jünger, diese Schüler aus. Und wir lesen in Vers 7, er sagt ihnen, wenn ihr aber hingeht, dann predigt und sprecht. Das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und damit setzt Jesus ein Prinzip, welches im Reich Gottes gilt. Es heißt, ihr selbst habt umsonst empfangen. Und ich denke, ganz zuerst bezieht sich Jesus auf die Gabe, die er seinen Jüngern gegeben hat, auch dieses zu tun. Aber im Weiteren bezieht sich das auch auf alles, was es im Leben an wertvollen Geschenk gibt. Da gibt es das Leben selber, welches einfach hineingeboren wird in diese Welt und welches nicht bezahlt ist und nicht bezahlt werden braucht. Und so sollen die Jünger dieses Prinzip des Nichtbezahlbaren weitergeben. Und Jesus weiß sehr wohl, dass er den Jüngern das mitgibt. Und er gibt ja noch weitere Handlungsanweisungen. Verschafft euch nicht Gold, noch Silber, noch Kupfer in eure Gürtel. Also das heißt, lehnt alles, was ihr angeboten bekommt, an Geld ab. Und wenn man wieder etwas in Ordnung bringt, wieder etwas schafft, was Struktur hat, wie sollten da nicht andere auch das irgendwie wieder gut machen wollen und ihnen quasi aufnötigen, dass sie doch etwas nehmen sollen? Und deswegen gilt Jesus, dieser Befehl von Jesus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt es weiter. Da gibt es nichts, mit was man es bezahlen kann. Die einzige Schuld, in die der Mensch kommt, ist in die Schuld zu dem, der es gegeben hat. Und das sind nicht Menschen, sondern das ist der Ewige, der Heilige, der Mächtigste. Es gibt noch eine Sache neben der Geburt eines Menschen, die ebenfalls unbezahlbar und demzufolge umsonst ist, in die Menschen hineingeraten. Ebenfalls oft, ohne dass sie dafür bezahlt haben, ohne dass sie dafür Wesentliches können, eigentlich umsonst. Und ich gehe mal so ein paar Jahrhunderte zurück, in das Jahr, ich denke mal so 700 vor Christus. Da lesen wir im Jesaja-Buch, Jesaja 52, Vers 3, vielleicht sage ich noch ein paar Worte zum Jesaja. Jesaja ist ein Prophet, der in Juda lebte und quasi so im Nachhall dieser großen Zeit Israels, des großen Königs David und des großen Königs Salomos, die das ganze Reich zusammengehalten haben. Und danach, die Könige haben nicht mehr diesen Gemeinsinn gehabt und das Reich zerbrach in Nordteil Israel und Südteil Juda. Und das Reich, das Nordreich Israel, wurde ganz stark bedroht, auch von diesem Reich der Assyrer, heute Irak, Iran, Kaukasusvölker, die dann so rüberkamen und haben in einer großen Macht und einer enormen Stärke, auch menschlichen Leistung, auch dieses doch eher kleine Reich in Palästina bedroht und haben dann auch das Reich Israel platt gemacht, ganze Bevölkerungsschichten in Exil geführt. Und das Reich Juda konnte sich ein bisschen länger behaupten. Und der Prophet Jesaja ist nun in diesem Reich und sieht all diese düsteren Wolken, sieht sie kommen und leidet drunter und weiß, er muss Gericht sprechen, wo er doch so lieber so dem Volk nach dem Munde reden würde und sagen, ach, alles wird gut, kein Problem, wir haben Gott auf unserer Seite, es klappt alles, keine Sorge, nein. Aber in dem Augenblick, wo er das so sieht, spürt er auch, dass immer wieder auch ein Trost da ist, nämlich für die Zeit danach. Und Jesaja bringt das in sehr originellen bzw. archaischen Bildern auch zum Ausdruck. Wir lesen in Jesaja 52, dort spricht er einen Berg bei Jerusalem an. Es gibt dort einen Berg, der Berg Zion, und der muss wohl ganz lieblich anzusehen sein. Reinhard, du wirst das sicherlich besser wissen als ich. Ich kenne das so bloß von Bildern. Und diesen Zion, diesen Berg, den versinnbildlichte man mit diesem Volk, weil jetzt immer wieder zu diesem Berg strömte, auf dem der Tempel des Herrn steht, beziehungsweise stand. Und wie sie eine Beziehung zu ihrem himmlischen Vater eingegangen sind, immer wieder erneuert haben. Und dieser Berg wurde so mit einer jungen Frau verglichen. Tochter Zion, wir singen es in einem Lied, weil ich es jetzt zu Weihnachten kenne, Tochter Zion, freue dich. Da geht es um dieses Jerusalem, um dieses geistige Zentrum der Menschen, die dort in diesem Land lebten und die den Höchsten verehrten. Und der Jesaja sagt zu diesem Berg oder zu dieser geistigen Größe und Schönheit, wach auf. Wach auf. Kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder. Jerusalem, du heilige Stadt. schüttle den Staub von dir ab. Steh auf, setze dich hin. Jerusalem, mach dich los von den Fesseln deines Halses. Du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr: Umsonst seid ihr verkauft worden, und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Und hier spricht Jesaja etwas aus, welches auch allzu oft in unserem Leben Ausdruck findet. Umsonst seid ihr verkauft worden. Umsonst sind wir versklavt worden. Wir haben nichts dazu getan, dass das geschehen ist. Und ich denke an die vielen, vielen Sachen, die uns binden und binden können. Ich denke an die vielfältigen Süchte, die so Schönes versprechen und dann in so eine Bitternis führen. Ich denke an Ängste, die sich breit machen und die man nicht mehr beherrschen kann, die einen das Leben zur Hölle machen. Und wir wissen nicht, woher sie kommen, die uns versklaven. Ich denke auch an manche Beziehungen auf Arbeit, die alles andere als schön ist, die fast schon wie Sklaverei anmutet. Egal, auf welcher Ebene und Position der Arbeit man steht. Ich denke an Bindungen, die nicht gut sind, auch in Familien, zwischen Freunden, unter Bekannten, wo man einander sehr wohl im Griff hat und diese Bindungen so stark und so hässlich sein können, dass man sich versklavt und eingeengt fühlt. Ich denke auch, dass auch eine Gemeinde Jesu Christi davon nicht verschont bleibt. Und dass manchmal so eine menschliche Bindung und Beziehung so hinterhältig ist, dass wir das nicht durchschauen können. Aber man merkt es, indem sie eine Last auf die Seele legt, indem sie eine Traurigkeit, eine tiefe Traurigkeit breit macht. Indem das Leben nicht mehr im Fluss ist, indem es nicht mehr zu gelingen scheint, indem irgendwas schief liegt und wir wissen nicht was. Dann sind wir, ohne dass wir es wollten und ohne dafür bezahlt zu haben, ohne Geld dafür zu geben, versklavt worden. Und dann spricht Jesaja dieses Wort. Und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Und damit spricht er ein Befreiungswort über jeden Menschen aus. Nicht für Geld, das heißt, egal wie du dastehst, hier brauchst du nichts leisten. Hier brauchst du nichts bezahlen. Es gibt nichts zu bezahlen. Der Höchste hat über dich gesprochen. Okay, du spürst deine Sklaverei. Du spürst, dass irgendetwas im Leben daneben gegangen ist. Und dann sagt dir der Höchste, du hast einen Weg vor dir. Du hast eine Chance. Nicht für Geld wirst du erlöst werden. Du wirst frei werden aus der Sklaverei. Du wirst frei werden von den Bindungen, die dich fertig machen, die dich niederdrücken, die dich traurig machen. Und in Jesaja 55 steht es noch sehr, sehr poetisch, die Verse 1 bis 3. Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Also man soll kaufen ohne Geld, ist das nicht? Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Neigt euer Ohr und kommt zu mir, hört, und eure Seele wird leben. Und ich will einen ewigen Bund mit euch schließen. Ja, diese Worte spricht Jesaja im Namen des Höchsten. Und auch hier habt ihr sicherlich auch diesen Seitenschlag darauf gehört. Warum kauft ihr Sachen, die es nicht wert sind? Warum fühlt euch euer Herz hingezogen zu Dingen, die euch zerstören? Warum? Und es gibt hier wieder das Angebot vom Höchsten: Auf, ihr Durstigen, kommt zum Wasser, die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst. Wisst ihr? Und unser Herr Jesus hatte sehr oft diese Schriften auch in seiner Jugend, in seiner Kindheit und Jugend gehört und sicher auch selber gelesen. Und er hat diesen Anspruch gehört, der hier drin liegt. Und ich kann mir vorstellen, wie es in ihm gearbeitet hat und gefragt hat, wo ist diese Stelle, wo man kaufen kann, ohne zu bezahlen? Wo ist dieser Brunnen, wo man trinken kann? Und der Durst wird gesättigt. Und es brannte in seinem Herz und er fühlte diese Bestimmung auch vom Höchsten, auch hier, diese Stelle zu repräsentieren. Selbst zu schenken, sich zu verschenken und Menschen aus ihrer, egal wie auch immer, gearteten Sklaverei zu holen. Und so legte Jesus das Himmelreich, der Machtbereich des Höchsten vor den Menschen, wie ein Teppich aus. Und es lag an ihnen, einen Schritt zu tun und in den Machtbereich des Höchsten zu treten und innere Freiheit zu empfangen, die in Ewigkeit gilt. Und Jesus sorgte auch dafür, dass dieser Machtbereich sich ausbreiten konnte, indem er Jünger berief und indem er diese Prinzipien dieses Machtbereiches darlegte, in ihnen selber es zurechtrückte. Und die Jünger haben es oft nicht wirklich gut verstanden, worum es ging. Und Jesus verzweifelt selbst noch, als es dann wirklich eng um ihn wurde. Und er sieht die Jünger und sagt, habt ihr es nun endlich begriffen? Und er merkt, nee, nichts haben sie begriffen. Die machen noch genau die gleichen Fehler. Die trachten noch genau danach, wer ist der Höchste unter ihnen. Die hacken sich noch genau ein Auge aus. Das ist zum Heulen gewesen mit diesen Jüngern, mit diesen Schülern. Das ging einfach nicht vorwärts. Und dann wurde Jesus gekreuzigt. Er starb. Und auch für die Jünger schien alle Hoffnung verloren. Und dann, nach 3 Tagen, war das Grab leer. Und Jesus erschien seinen Jüngern und ging direkt in das Zentrum des Machtbereiches des Höchsten. Aber was wurde aus den Jüngern? Wie sind die damit klargekommen, dass sie das, was hier in vollkommener Form ihnen dargeboten wurde, dass sie es noch nicht ergriffen hatten vollständig? Und Jesus hatte gesagt, wartet ein Weilchen, alles braucht seine Zeit. Ich werde euch den Heiligen Geist senden und der wird euch leiten in alle Wahrheit. Und als dann eine Zeit vergangen war, wir erkennen das ja, diese Zeitspanne zwischen Ostern und Pfingsten, ungefähr so eine Zeit war das, da kam Gottes Heiliger Geist mit Macht über seine Jünger. Und er rührte sie an und auf einmal wurden sie befähigt, all das zu verstehen und all das in ihrem Leben umzusetzen, und auch für andere Menschen wiederum weitergeben zu können und sie zu lehren und den Heiligen Geist durch Handauflegung auch quasi weiter zu vererben, Gottes Geschenk weiterzugeben. Und das macht mir so eine Hoffnung, dass wir sind nämlich auch in dieser Kette der Weitergabe drin. Und dass wir auch hier, wenn wir merken, dass das Reich Gottes will in uns groß werden, und es hemmt uns etwas, dann dürfen wir um diesen Heiligen Geist bitten. Wir dürfen uns immer wieder neu in diesen Machtbereich des Höchsten stellen. Und wir dürfen uns auch einander die Hände auflegen und dürfen uns segnen und dürfen uns den Heiligen Geist zusprechen. Und wir dürfen in unserem Leben immer wieder neu von vorn anfangen. Wie ein Kind Sachen neu ergreift, so dürfen auch wir neu anfangen. In der Apostelgeschichte 8, die Verse 5 bis 24, lesen wir von einer Begebenheit, in der ein Mensch namens Simon, der als Zauberer bekannt war, diesen Jüngern begegnete und er war ganz begeistert. Also Simon hatte eine Machtstellung im Volk. Er beherrschte so verschiedene Künste. Die Bibel spricht von Zauberkünsten. Ich weiß nicht genau, was das gewesen ist. Jedenfalls müssen die sehr beeindruckend gewesen sein. Als er jedenfalls die Jünger sah, wie Menschen sich umwandelten und glücklich wurden, dachte er, oh, das sind ja alle meine Fähigkeiten, nichts dagegen, was die haben. Das will ich auch. Also wenn ich das hätte, das wär's, dann wäre ich was. Und da ging er zu den Jüngern, ging hin und fragte, also wie sieht's denn aus? Könnt ihr mir nicht auch den Heiligen Geist verschaffen? Und ich würde euch auch eine stattliche Summe dafür bieten. Also das kostet mich auch was, auf alle Fälle. Und dann lesen wir, wie er zurechtgewiesen wurde, scharf zurechtgewiesen wurde und gesagt, das ist nicht in Ordnung, was du tust. Die Gabe des Heiligen Geistes lässt sich nicht kaufen, mit nichts in der Welt. Sie kann nur umsonst weitergegeben werden. Es entstehen durch die Gabe des Heiligen Geistes keine Bindungen von Mensch zu Mensch. Es ist nicht in Ordnung, wenn ein Mensch hierin sich profilieren will, um stark zu sein und dann vielleicht verehrt zu werden, auf welche Weise auch immer. Sondern es entsteht durch die Gabe des Heiligen Geistes, durch dieses Geschenk, nur eine Bindung von Mensch zum Höchsten. Eine tiefe Dankbarkeit, ein Erkennen des Ursprungs, woher ich bin. Und alles, was von Mensch zu Mensch passiert, ist eine Bindung der Freiheit, der Freude, dass ich darf tun und ich darf lassen. Und so wurde dieser scharf zurechtgewiesen und sogar ein Fluch über ihn ausgesprochen. Und von da an war es sehr klargestellt, das, was Gott schenken möchte und was Gott in vieler Millionen Art und Weise Menschen geschenkt hat in den letzten 2000 Jahren, an Wunderbaren ist einfach nicht bezahlbar. Wir lesen in der Offenbarung 21, Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist von Jesus die Rede, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers das Lebens umsonst geben. Ich finde, es ist ein nicht zu glaubendes Angebot. Und stellt euch mal vor. Also ich möchte ja wirklich keinen Blick so in die Tiefe der Herzen tun und ich möchte nicht wissen, was da so alles noch schief und quer läuft. Es reicht zu, wenn ich hin und wieder mal so einen schwachen Blick in mein Herz tun kann und sehe die Verflochtenheit und diese Vielschichtigkeit und weiß, dass ich immer wieder auch zurück zu diesen Prinzipien des Himmelreichs möchte, um mich wieder zu entflechten, um wieder ein Stück Grund kennenzulernen. Was bin ich eigentlich? Wer bin ich in Gottes Augen? Und wie darf ich mein Leben sehen? Und wenn ich wieder Angst habe, dass irgendwie ich zu kurz kommen könnte oder irgendwie wieder vor irgendwas Sorge habe, dann ist immer wieder bewusst zu machen, Moment, was bist du eigentlich? Wer bist du? Dass du, wie sagt Jesus, dein Leben um einen Tag nur verlängern könntest. Nichts. Nichts hast du in der Hand. Alles ist Gnade. Und dann sehe ich hier in unsere Stadt, unser Weißenfels, und sehe in die Augen der Leute und sehe ganz oft auch eine Leere, eine tiefe Verletztheit, eine Entehrtheit. Ich sehe, wie aus den Augen der Menschen ein Leben spricht, welches eine große Resignation in sich trägt. Nicht bei allen, aber bei vielen. Und dann wünsche ich mir so einen Hauch dieser Liebe Gottes über die Menschen hinwegfegen, dass sie wieder aufgerichtet werden können, wieder geehrt werden können, wieder ihr Leben in Ordnung bringen und eine Perspektive für ihr Leben entfalten. Dass sie wieder voll Freude in den morgigen Tag gehen können. Dass sie aufleben können, weil sie wissen, sie sind nicht mehr in der Sklaverei, das tun zu müssen, was der Nachbar sagt oder der Freund sagt, sondern das tun zu können und zu dürfen, was ihrem Innersten im Herzen entspricht. Und dass sie das so mit Freude tun können, dass sie aufstrahlen, dass sie ein Licht sein können. Und stellt euch vor, wenn unser Weißenfels voll von diesen Menschen ist. Und wir haben es gelesen, der Heilige Geist, den Jesus initiiert hat und ausgeschickt hat in die Herzen der Menschen, der macht das möglich. Und der möchte bei uns anfangen. Und ich habe hier in Jesaja noch einen sehr archaischen Vergleich gefunden. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Und er soll gleichzeitig auch für meine ist eine Vision, es ist ein Sehen, was in Weißenfels möglich sein kann. Bei all diesen schwierigen Verhältnissen, bei all diesen Zwanghaftigkeiten, bei all den vielen Krankheiten. Und man kennt die Ursachen nicht. Man hat so einen Berg Tabletten. Man weiß nicht, was man tun soll. Bei all den geistigen Verworrenheiten, wo Menschen kämpfen, einen klaren Kopf zu behalten, zu bekommen. Bei all dem sieht Jesaja vor seinem inneren Auge ein, ich sage mal, ein irres Bild. Wir lesen es in Jesaja 54. Und ich werde dies auch ein kleines bisschen erläutern müssen. Jesaja spricht hier unter anderem zu einem Volk der Nomaden, also zu Zeltlern, zu Pfadfindern. Das sind also Menschen, die leben in Zelten und hin und wieder ziehen sie auch weiter, weil dann eine Steppe ist durch die Schafe und Ziegen abgeerntet und dann müssen sie weiterziehen, damit auch dieses Schafsvolk erhalten werden kann. Und dann stellt euch vor, das sind nicht nur Pfadfinder, die ihre Zelte haben und dort aufstellen und dort einteilen, so du wohnst da, sondern es sind Familien, die wachsen und die wachsen über Generationen. Und wenn ein Kind geboren wird, dann wird manchmal der Raum zu eng. Und hier würde es heißen, na gut, ein Steinhaus kann man schwierig anbauen, manchmal geht es in den meisten Fällen nicht, dann ziehen wir um. Dann suchen wir uns eine neue Wohnung, da wird es ein bisschen größer und gemütlicher. Zu der Zeit der Nomaden war das anders. Man hat dann einfach das Zelt ein bisschen größer gemacht, man hat dann noch eine Plane dazwischen gehangen, man hat die Schnüre ein bisschen erweitert und hat einfach dafür gesorgt, dass so ein Wohnraum immer auch dem Bedarf angepasst wurde. Und nun könnt ihr euch vorstellen, nun ist dort eine Familie frisch gegründet und die wächst und so ein Kind kommt nach dem anderen und irgendwann wird diese Familie dann noch älter und dann werden die Kinder, kommen in das Alter, wo die auch wieder Kinder bekommen und dann wird aus diesem Familienzelt wird so eine richtige Familienburg und die dehnt sich nach außen aus und dort findet das ganze Leben statt und das Hauen und Stechen und das Lieben und das Geliebtwerden und all das. Und wenn man so von außen drauf guckt, sieht man, wow, das ist ja irre, wie die das hingekriegt haben, wie das gewachsen ist. Und was es für eine feine Verflochtenheit ist in dieser Sippe. Sicherlich nicht immer alles gut und alles Gold, aber wie es doch funktioniert und wie es wachsen kann und wie es weiter wird. Und daneben steht so ein kleines Zeltlein und drin sitzt ein Frauchen und da wächst nichts. Weil das irgendwas wahrscheinlich in der Jugend schiefgegangen in der Liebe und es ist was zerbrochen und dieses Zerbrochene kann nicht mehr wachsen. Und dann ist da dieses kleine Zeltlein und die Frau guckt raus auf diese große Zeltburg und kriegt Hass und Neid und ist zutiefst unglücklich. Und das ist nichts schlimmer, als wenn Frauen diese Unehre spüren. Männer können das vielleicht noch ein bisschen ab oder kämpfen sich wieder gesund oder keine Ahnung, aber bei Frauen sitzt das so tief. Ich möchte mir das nicht vorstellen. Und jetzt spricht der Jesaja. Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und nach links ausbreiten. Und deine Nachkommen werden die Nationen beerben und die verödeten Städte besiedeln. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schanden. Und schäme dich nicht, denn du wirst nicht beschämt dastehen, sondern du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Herr, der Herrscher ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Denn wie eine entlassene und tief gekränkte Frau hat dich der Herr gerufen. Und wie die Frau der Jugend, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großen Erbarmen werde ich dich sammeln. In aufwallendem Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und dieses Wort möchte ich über uns und über unser Weißenfels aussprechen, dass Gott, der Ewige, zum Gemahl, zum Bräutigam deiner Seele gekommen ist und mit dir Gemeinschaft haben möchte. In all diesen Verletzungen und Krankheiten, in all dem, was schiefgelaufen ist. Und er wird dieser Gemahl, es ist so ein Bild der tiefen Ehe, der tiefen Beziehung, das hier verwendet wird, welches nicht tiefer sein kann, im Mitmenschlichen. Und er wird deine Ehre wiederherstellen. Er wird die Schande deiner Jugend vergessen lassen. Und ich freue mich auf diesen Augenblick wieder zu sehen, wenn Menschen aufleuchten in dieser hochzeitlichen Beziehung zu dem Vater im Himmel, der sie ehrt und achtet und indem er sie annimmt als Braut, sie in das ewige Leben hineinbringt. Und so wünsche ich uns, dass wir empfangen können umsonst dieses kostbare Wasser und es weitergeben können umsonst für die, die es empfangen wollen und die es bedürfen. Amen.